Zeit zum Wandel. Der Transformationspodcast von und mit Bruder Paulus. Zeit zum Wandel, der Transformationspodcast von und mit Bruder Paulus, die zweite Folge. Und Bruder Paulus ist hier im Studio bei mir, eine ganz wichtige Stimme in Politik, in der Kirche logischerweise, aber auch in der Wirtschaft am vortragenden Pult. Und da haben wir eine ganze Menge zu besprechen. Wir hatten Bruder Paulus, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Beim letzten Mal gesagt, wir nehmen uns mal so diese Nahtstelle vor. Du hattest erwähnt, Ende der 70er Jahre, gebürtig aus dem Münsterland, Abitur gemacht und dann diese Entscheidung, Mensch, ich werde Ordensbruder und dann ordiniert im Jahr 1985.
Ein Priester zu sein, in ein Amt zu kommen.
In einer Zeit, Herrgott, nochmal, wo die Menschen in die Disco gegangen sind. Mhm. Mann!
Ja, das war natürlich eine spannende Zeit. Ich war aber fest davon überzeugt, bin es auch heute noch, dass das genau der richtige Weg gewesen ist. Es ist aber schon ein Unterschied, ob man so mitschwimmt in der Ausbildung. Man hat diese und jene Professoren, Leute, wo man so denkt, Leuchttürme, diese tolle Ideen, die haben, Bücher haben die geschrieben und sonst wie. Und dann sagen die dir natürlich auch selber noch, was du für ein super tolles Amt hast, wenn du dann mal Manager bist im Namen Gottes oder was immer du jetzt gerade bist, der du mir zuhörst, so erinnere dich an deine ersten Zeiten, wo du dann nicht mehr nur so irgendwie mitgelaufen bist, sondern du hast dann Verantwortung, plötzlich ein Team um dich rum, du sollst es leiten und was du sagst, das wird getan, mit wie viel Herzklopfen du in so eine erste Teamsitzung reingegangen bist und wird das alles gut gehen, wo man einen selbstgewollten Wandel von Lernenden zum Lehrer vielleicht noch nicht, aber zum Anleiter, aber doch auch zu einem, der Verantwortung übernimmt. Das ist ja etwas, was man sich einerseits wünscht und andererseits aber eben auch fürchtet. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist im Leben von Menschen, weil ich eben auch Menschen kenne, die in diesen Situationen ihre ersten Traumatisierungen erfahren haben, ja, weil sie zu unvorbereitet, zu früh, mit zu falschen Vorstellungen, falsch gebrieft oder wie auch immer in so eine Position reingekommen sind und dann irgendwie gemerkt haben, das klappt ja alles gar nicht, ja, das ist ja alles ganz anders, als ich mir gedacht habe. Und ehrlich gesagt, obwohl ich auch sehr gut vorbereitet wurde, auch wenn du anfängst als junger Priester mit 27 Jahren und du merkst zum Beispiel, wie viel Vertrauen dir Menschen entgegenbringen, weil du dieses Amt hast, ja, dann bist du so beeindruckt, was Menschen dir dann anvertrauen und sagen, wo man so denkt, womit habe ich das denn eigentlich verdient? Und ich glaube, dass das eine sehr gute Schule war, dass ich gespürt habe, ich habe nicht ausgelernt, und jetzt komme ich als Ausgelernter, der ich jetzt was bin, sondern ich komme jetzt mit dem Rüstzeug und lerne weiter. Ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, in allen Nachdenken über der Weiterentwicklung, wie Leute Karriereschritte planen oder wenn du mir so zuhörst, was du als nächsten Schritt so siehst, dann rate ich dir, dass du nicht von dir aus nur siehst, was will ich erreichen, sondern auch zu sagen, wo ist das nächste Lernfeld? Nicht, wo gehe ich jetzt hin und da kann ich jetzt mit all meinen Kompetenzen mich einbringen, sondern mit dem, was ich gelernt habe, gehe ich jetzt in den nächsten Schritt und will dort weiter lernen. Die besten Lehrer, das habe ich auch gelernt. Ich war schon so ein bisschen, wenn ich das mal so sagen darf, ideologisch aufgeblasen, jetzt katholischer Priester zu sein, Pater zu sein und da vorne zu stehen und zu predigen und so weiter. Da wird man ja mit Wichtigkeit ausgestattet. Ja? Genauso, als wenn du zum ersten Mal dein Büro kriegst und vor deinem Büro ist der Name drauf und der Doktor, Punkt, Herr so und so. Man muss es ja auch mal zugeben, das tut einem ja auch gut, so irgendwie. Aber die realistische Einschätzung ist dann doch sehr, sehr bald, dass überall mit Wasser gekocht wird. Ja, und Doktortitel hin, Doktortitel her, Priester, ja, Priester, nein, man kocht da doch weiter mit Wasser. Und dann in eine Haltung zu kommen, ich will weiter lernen. Ich habe dafür gebraucht, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich habe dafür gebraucht, weil ich dachte, ich habe jetzt eine Weisheit gefressen, muss ich zu den Leuten bringen. Wie so junge Lehrer, die haben was drauf und die wollen das jetzt den Schülern bringen. Und haben noch nicht drauf, dass man ja auch von den Schülern lernen muss, ja. Also, dass man lernen muss, wie die sind. Und die bringen einen ihrer Unterschiedlichkeit neu da drauf, den Lernstoff wieder voranzubringen und so. Das ist ja etwas Dialogisches. Und ich glaube, dass dieser diese Transformation aus dem Lernenden in die Verantwortung, das ist letztlich eine Verantwortung, weiterzulernen. Also ich glaube, dass dieses von oben herab, da sind wir Deutsche ja sehr drin geübt, dass dieses von oben runter, und dann denken wir auch noch, es würde von mir erwartet werden. Ja, dann kommen da so Karikaturen dabei raus, ja, wo Menschen, die eigentlich gerne mit anderen kollegial zusammengehen, denken, sie müssen aber jetzt mal richtig auf den Tisch hauen. Ja. Nein, du bist, wenn du Verantwortung übernimmst, bist du einer, der weiter ein Lernender ist, der aber vielleicht im Unterschied zu nicht gelernten Schülern oder wie soll ich sagen, du hast schon eine Lerngeschichte hinter dir und du kannst dann aus deiner Lerngeschichte im Weiterlernen mit anderen ihnen auch Türen öffnen. Der gute Lehrer ist eigentlich jemand, der einem Schüler öffnet, die Möglichkeit selber zu lernen, selber Türen zu öffnen und selber stark zu sein. Also ein guter Lehrer wird einen Schüler nie schwach dastehen lassen.
Ja. Hast du mal für uns eine Momentaufnahme? Wir müssen natürlich auch dazu sagen, dass du bei weitem nicht nur auf der Kanzel gearbeitet hast, sondern mit AIDS-Kranken gearbeitet hast, mit sterbenden Menschen gearbeitet hast, mit extrem lange und intensiv mit armen Menschen gearbeitet hast. Und ich kann mir vorstellen, von all diesen Gruppen und Teilgruppen natürlich gelernt.
Also ich kann dich wirklich mitnehmen in meiner ersten Priesterstelle, wo ich war, ja, also wo ich so richtig da auch amtlich, was ich schon beinahe gesagt, zu sagen hatte, sozusagen. Da habe ich wirklich das Glück gehabt, den Peter kennenzulernen. Und Peter war einer der ersten AIDS-Kranken, überhaupt, hätte schon beinahe gesagt, der Geschichte. Nein, das stimmt zwar natürlich nicht ganz, aber das war damals in Offenburg 1986, wo ich zum ersten Mal über einen Menschen, der mich als Priester kannte, der dann zu mir kam und sagte, du musst jetzt mal mitgehen, wir müssen dem jetzt helfen. Ich dann gedacht, wieso muss ich denn da eigentlich mitgehen? Ja, so, das ist doch eigentlich gar nicht meines Amtes, so. Und dann haben wir den besucht, der lebte da mit seinem Lebensfreund zusammen und war aber schon so schwach, dass er sich kaum noch richtig aufhalten konnte. Und dann habe ich begonnen, dem jeden Tag das Essen aus der Klosterküche zu bringen, ja, damit sein Freund arbeiten gehen konnte, denn der wollte auf gar keinen Fall, dass irgendjemand wusste, dass er einen AIDS-kranken Freund hat. Und dann habe ich sozusagen aus der Klosterküche den dann versorgt. Und daraus ist dann geworden, dass der dann so hinfällig wurde, dass der dann gepflegt werden musste. Und ich dann bei Ordensschwestern nachgefragt habe, könnt ihr den vielleicht pflegen? Und dann eben, wie das da so war, ja, aber wir und bei uns, und der ist ja jetzt krank und schwul und alles Mögliche und hin und her und hin und her. Und dann habe ich dann trotzdem nach 2-3 Schritten eine Frau gefunden in einem aufgelösten Krankenhaus, was nur noch so als Pflegeeinrichtung genutzt wurde. Die hatte 30 Jahre einen alten Priester, einen Priester gepflegt, der Schlaganfall gehabt hatte. Der war gerade gestorben und die hat den dann übernommen, eine vorbildliche Frau, und hat den dann da gepflegt. Und aus dem ist dann geworden, weil ich da nicht locker gelassen habe und den Ordensschwestern auch gesagt habe, Leute, das ist jetzt ein Zeichen der Zeit, es muss jetzt was passieren, und konnte dann das erste AIDS-Hospiz in Deutschland initiieren, in Oberhammersbach. Und ein Freund von mir, der eigentlich dachte, sein Leben soll er als Buchhalter weiter vollziehen, hat dann auch durch diese Bekanntschaft und so weiter für sich entschieden, nee, er geht jetzt in die Pflege, und ist dann dort in die Pflege gegangen, auch diesen Wandel mit sich machen lassen. Und da sind schon großartige Sachen passiert. Und da habe ich eigentlich nur gelernt, also ich habe die ganze Zeit eigentlich nur gelernt und irgendwie gespürt, ja, hier vollzieht sich ein neues Kennenlernen deiner eigentlichen Passion. Und da möchte ich dich auch jetzt wirklich darauf hinweisen, dass du, wenn du wirklich guckst, wie du gelernt hast und was du gelernt hast, dass die wertvollsten Dinge, die dir im Leben passiert sind, ja die Dinge sind, die du nicht vorhergesehen hast, wo du erstmal ein großes Fragezeichen hattest, wie geht das denn jetzt? Und dann gemerkt hast, dass du im Zusammenspiel mit anderen Kompetenten deine Kompetenz eingebracht hast und in diesem Teamwork nicht nur etwas Neues geworden ist, sondern auch du selber neu geworden bist, ja. Und dass das ja gar nicht so schlimm war, auch wenn es vielleicht irgendwie merkwürdig war. Du kannst dir vorstellen, was dann auch die Mitbrüder gedacht haben, was macht er da, wieso geht er nach dem Essen aus dem Haus mit einem Henkelmann sozusagen, ja, und was passiert da eigentlich? Und diese ganzen neuen Dinge und vielleicht auch das noch, ein Arzt, mit dem ich gesprochen habe, im Zuge dieser ganzen Geschichte, was macht HIV, das war damals alles so ein großes Thema. Der hat einen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen, weil er auch zum Thema Wandel gehört. Der hat mir gesagt, Bruder Paulus, wissen Sie, mein größtes Problem als Arzt ist, dass die Menschen früher zum Doktor gegangen sind und gesagt haben, Herr Doktor, können Sie meine Krankheit lindern, ja? Und jetzt kommen die und sagen, machen Sie mich wieder gesund. Und das erinnert mich an meine Tätigkeit als Krankenhausseelsorger. Im Sozialgesetzbuch heißt es, das Krankenhaus sei der Ort zur Wiederherstellung der Gesundheit. Als sei das ein Ort, wenn man da reingeht, geht man so wieder raus, wie man vorher war. Und das ist ja nie so. Und da ist noch so ein Relikt irgendwie drin in der Gesetzgebung, dass Menschen die Vorstellung haben, dass man irgendwas machen könnte, dass etwas so bleibt, wie es ist, dass man den Wandel aufhalten könnte. Und das kann ich dir wirklich sagen, also das weißt du ja eh schon selbst, aber ich sag's dir nochmal hier ganz offiziell. Du kannst den Wandel nicht aufhalten, weder bei dir, noch in deiner Familie, noch an deinem Arbeitsplatz, noch in dieser Welt. Denn es wird immer Neues entdeckt, Gott sei Dank. Ja, manchmal auch schrecklich, was alles entdeckt wird. Aber wichtig ist, dass deine Seele, denk an das Bild vom Weberschäfchen, dass deine Seele in dem Unterschiedlichen, was passiert, Herrin im Hause bleibt, bereit ist, dich darauf neu einstellen zu lassen und dich in diese Haltung des Lernens zu bringen. Und diese Haltung des Lernens hat ja in der christlichen Tradition, jüdischen Tradition, Menschheitstradition ein sehr schönes Wort noch kreiert. Das ist letztlich die Demut. Ja? Du kannst nur, wenn du wirklich demütig anerkennst, dass du nicht alles weißt, du nicht alles kannst, dass du nichts in der Hand hast eigentlich, sondern dass alles ein großes Zusammenspiel ist, nur dann kannst du eigentlich wirklich den Wandel begrüßen und gestalten. Alles andere ist Krampf, ja. Es muss so bleiben, es soll sich nicht ändern. Schrecklich.
Auch wenn du das adressierte Du im Podcast, das ist natürlich die Hörerin, der Hörer, der gerade den Podcast hört, will ich jetzt persönlich als Co-Mensch hier am Tisch, das alles 100% unterstreichen. Mich würde wahnsinnig interessieren, gerade mal, dass wir vielleicht mal versuchen, eine Ortsbestimmung zu machen. Wo stehen wir denn da? Du hattest vorhin gesagt, neudeutsch würde man sagen, wir sind in Deutschland gelernte Top-Down-Leute, im Unternehmerischen auf jeden Fall, und müssen so mühsam und vorsichtig das Bottom-up uns dazu machen und lernen. Dazu kommt noch die Problematik, dass wir großes Vertrauen in Excel-Tabellen haben, weniger Vertrauen in die mündliche Rede von Menschen haben und dass alles so tradierte Dinge sind und möglicherweise wir uns mit agilen Prozessen beispielsweise ein bisschen schwerer tun. Und möglicherweise passt dazu unsere Rubrik. Zeit zum Wandel. Der Anker. Wo wir vielleicht unseren Hörenden mal ganz kurz sagen können, wie kommen wir denn dahin, das größere Vertrauen zu haben und dieses lebenslängliche Lernen zu lernen?
Wenn du dir das klar machen willst, wie ein Anker in deinem Bewusstsein, dass du ein Lernender bist, dann überlege dir einmal die 5 Sätze, die du immer wiederholst, wenn du redest. Ja, ich kenne das von mir, dass ich 5, 6 Sätze habe, die ich ständig, wo ich auch bin, immer wiederhole, weil sie mit Leben erfüllt sind. Und dann überlege dir diese 4, 5 Sätze und stell dir vor, die Menschen, die sie dir gesagt haben. Da kann tatsächlich auch mal ein Professor drunter gewesen sein, ja? Und tatsächlich auch ein Lehrer in der Schule. Aber vielleicht war es eben auch die Nachbarin, die in einem ganz bestimmten Moment deines Lebens dir einen Satz gesagt hat, den du nie vergessen wirst und den du auch gar nicht auf dem Schirm gehabt hättest. Nie. Aber die hat den dir gesagt. Wo du, die Buddhisten würden sagen, erleuchtet worden bist. Die Christen würden sagen, wo du eine Berufung gespürt hast, wo ein Anspruch von außen zu dir gekommen ist, der dir nicht einen fremden Satz wie etwas Fremdes gesagt hat, sondern in diesem fremden Satz, da hast du dich ganz wiedergefunden. Und dann spürst du, wenn du dir diese 5 Sätze aufschreibst, du lebst davon, dass du belehrt worden bist von Lehrenden, die dich nicht belehren wollten, sondern die in einem ganz bestimmten Moment in einer Seelenbeziehung zu dir waren, das du gespürt hast, das ist es, Heureka.
Das nehmen wir mit und versuchen auch nochmal eine Kurve zu machen in die Richtung, wie wir das wirklich in dieses professionelle Miteinander, machen wir uns nichts vor, wir verbringen mehrheitlich ein Drittel, viele mehr als das unserer Lebenszeit eben in, wenn wir Denkarbeiter sind, in Büros, in Betrieben und sind ganz häufig damit nicht zufrieden, wie das läuft, sind vielleicht in einer Sandwich-Position, konnotiert mit oben buckeln, unten treten, klassischerweise, und laufen in all diese Probleme rein, die am Arbeitsplatz eben dann eine Rolle spielen können. Und sich da frei zu machen und sich da zu präsentieren als Lernende, als Lernender. Ich habe das Gefühl, dazu gehört Mut sehr stark auch, zu sagen, nee, ich bin nicht fertig. Ich bin nicht am Ende und mache jetzt die nächsten 30 Jahre quadratisch praktisch gut das, was ich mal gelernt habe, sondern ich mache das auch irgendwann mal komplett anders.
Ich habe festgestellt im Laufe von langen Lebensjahren, die ich jetzt hinter mir habe, dass im Miteinander von Menschen zu wenig im Gespräch eine Pause gemacht wird. Ich habe das Gefühl, dass manche Menschen Gespräch verstehen als Ping-Pong-Spiele. Und dann ist man in der Kaffeepause, in der Cafeteria oder beim Teamgespräch oder beim Networken oder sonst wie, dann denkt man, es ging hier um ein thematisches Ping-Pong. Das ist nur vom Kopf. Ja, der sagt was und ich sage dem, was mir dazu einfällt. Ja, egal, rücksichtslos, was mir dazu einfällt. Und dann kommen diese leerlaufenden Gespräche zustande, wo du nach 2 Stunden nach Hause gehst und denkst, das war jetzt aber tatsächlich irgendwie merkwürdig. Da war eine Art Schaulaufen der guten Gedanken oder der guten Ideen oder der Leute haben sich da prostituiert mit irgendwas. Aber es war kein Begegnungsort. Und da kann ich ja dich jetzt nur einladen, dass du selber, da wo du bist, dass du diesen Ort zum Begegnungsort machst. Und das ist leider sehr gefährlich. Denn wenn jemand zu dir etwas sagt, dass du ihm zuhörst mit den 4 Ohren, die wir aus der Kommunikationspsychologie haben, dass du dem zuhörst mit dem einen Ohr, was sagt er mir sachlich? Ja, das Wetter ist heute aber ganz schön scheußlich. Dann kannst du sagen, okay, ist eine Beschreibung, ist sachlich. Du kannst aber auch mit dem anderen Ohr zuhören, wieso spricht er jetzt mit mir eigentlich vom Wetter? Also was ist zwischen dir und mir, dass du mit mir eigentlich vom Wetter sprichst? Und dann könnte ich darauf antworten, interessant, dass Sie mit mir hier übers Wetter sprechen. Ja, interessant, ne? So ein Satz, der wird beim anderen sehr große Augen machen, vielleicht ihm sogar Schamröte ins Gesicht treiben. Und zwischen euch wird ein Moment ein Schweigen sein. Und ich hoffe, ihr lacht dann miteinander, ja, dass da Kollegen zusammenstehen, die übers Wetter reden, die schon 10 Jahre zusammen sind. Ja, die haben doch eigentlich eine ganz andere Beziehung, ne? Und wir hören auch noch natürlich mit dem Appellohr zu, was willst du denn von mir, dass du mit mir eigentlich übers Wetter redest? Und dann könnte ich vielleicht zum anderen sagen, interessant, ja, du redest mit mir übers Wetter, möchtest du mit mir eigentlich jetzt über das Wetter sprechen oder mit mir einfach im Smalltalk bleiben, weil andere Themen im Moment für uns nicht dran sind? Ja, was möchtest du gerade von mir, das Appellohr zu öffnen? Und natürlich auch das 4., mit dem wir zuhören, Friedemann Schulz von Thun heißt dieser Kommunikationspsychologe, der davon redet. Das 4. Ohr ist das Selbstoffenbarungsohr, wo also, was sagt jemand von sich selber, dass er mit mir anfängt, übers Wetter zu reden? Und das kann Unsicherheit sein, das kann auch jetzt erstmal so ein bisschen Hilflosigkeit sein. Das würde ich jetzt dem anderen natürlich jetzt nicht so sagen. Ich habe den Eindruck, du bist ein bisschen hilflos, also es ist wirklich sehr demaskierend. Aber ich könnte zum anderen zum Beispiel dann einfach sagen, ja, das ist interessant, jetzt übers Wetter zu sprechen. Ich möchte gerne über mein inneres Wetter mit dir sprechen. Wäre dir das recht, ja? Wie meine innere Wetterlage ist, ja?
Wunderbar. Das innere Wetter. Ja. Schön, ja. Also, wozu der alte Schulz von Thun nur alles gut ist, ne?
Ja, der ist, ich finde, der ist wirklich gut. Der lernt natürlich von Herrn Rogers. Ich will jetzt dich hier nicht langweilen mit Gesprächssachen, aber ich habe wirklich im Laufe meiner Geschichte gehört, dass es zu wenig geschwiegen wird. Also zu wenig Zeit sich genommen wird, in Gesprächen den Nachhall mal nachklingen zu lassen. Was hast du gerade gesagt, ne? Und dann auch einfach vielleicht mal zu sagen, das fällt mir jetzt gerade schwer, darauf eine Antwort zu formulieren, weil ich nicht genau verstanden habe, was du mir wirklich eigentlich sagen willst. Ja, und das würde ich gerne verstehen.
Das passt zu unserer Rubrik Zeit zum Wandel. Meditation. Wie machen wir das in einer Minute mal fest? Wie schaffen wir das zu schweigen? Und das ist etwas, was ich jetzt in Coachings und so immer wieder begegne. Ich versuche den öffentlichen Sprechern zu sagen, Mensch, der größte Schatz der öffentlichen Rede ist die Pause. Macht das, traut euch das. Ja? Und nochmal, wir hatten es schon in diesem Podcast auch von dieser rasenden Geschwindigkeit und Lautheit, von der wir umgeben sind. Und dazu gehört auch das keine Pause machen und auch das Nicht-Zuhören. Wie meditieren wir jetzt mal kurz über die Pause, über das Schweigen, über das Zuhören?
Mach dir bewusst, dass der andere nicht dein Feind ist. Mach dir bewusst, dass er sich bemüht, sich dir zu zeigen, wie er es im Augenblick kann. Bestaune den anderen in einem Moment, wie er sich gerade äußert, und es ist nicht feindlich, was er von dir will. Auch wenn es sich so anhört, seine Seele turnt in ihm gerade das Programm Freiheit, turnt in ihm gerade das Programm Hilflosigkeit und damit umgehen, wie auch immer. Schalte in dir das Kino ein und sieh im anderen Bilder von Sehnsucht, Bilder von ich will aber doch auch wichtig sein. Höre einfach hin, was durchklingt durch die Stimme, die gerade zu dir spricht.
Zeit zum Wandel, der Transformationspodcast von und mit Bruder Paulus. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Und diesen Podcast findet ihr überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns über viele Abonnenten, aber noch wichtiger inhaltliches Feedback. Wie findet ihr denn das, was hier gesprochen wird? Auch Themenanregungen sind höchst willkommen. Kritik, Hinweise. Und schaut einfach mal bei bruderpaulus.de vorbei. Vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, in der vergangenen knapp halben Stunde Bruder Paulus mal für eine eigene Veranstaltung zu buchen. Auch das ist dort möglich. Vielen herzlichen Dank. Und beim nächsten Mal, Bruder Paulus, reden wir vielleicht über welches Thema?
Ich würde gerne darüber reden, was man tun kann, um sich selber besser zu entdecken. Was ich tun kann, um meine Persönlichkeit, wie ich wirklich bin, dass ich dem nochmal mehr auf die Spur gehe.
Wunderbares Thema. Bis zum nächsten Mal.